Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Friem.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Friem und ich bin heute euer Gastgeber. Wie funktioniert das Sourcing mit Investmentthesen? Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, viele Finanzinvestoren haben sich in den vergangenen Jahren ja zunehmend spezialisiert und zumindest gefühlt suchen auch immer mehr den ominösen proprietären Deal, was aber ehrlich gesagt insbesondere im Mid-Market durchaus eine echte Herausforderung ist. Auf dem Weg zum Deal helfen immer mal wieder Investmentthesen und ich freue mich sehr darauf, mich mit Nils Bennemann über seine Erfahrungen damit auszutauschen. Nils hat sich erste Sporen vor 25 Jahren, ist das schon fast her, als LBO-Finanzierer verdient, ist dann aber rasch auf die Investorenseite gewechselt und zwar zu klangvollen Namen wie Apex, Candover und Greencoat, mittlerweile Schroders. Ja, und seit fast 10 Jahren ist Nils Bennemann nun bei DPE und Partner in einem Haus, das sich in dieser Zeit, darf man glaube ich sagen, enorm entwickelt und auch verändert hat. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Nils.
Vielen Dank, Bastian.
Ich freue mich sehr, mit dir das Gespräch zu führen. Vielleicht erzählst du uns gerade mal 1-2 Takte zu DPE. Ihr seid ja mittlerweile in Verticals, also in Sektoren aufgestellt. Für welches bist du verantwortlich?
Genau. Also wir haben schon seit einer ganzen Weile eine sehr klare Sektorfokussierung. Ich leite bei uns den Vertical Software und IT Services. Wir haben darüber hinaus noch 4 weitere Verticals im Bereich Industrial Technology, Healthcare, Business Services und Energie- und Umwelttechnik.
Ja, ich glaube, dein Vertical werden wir noch ein bisschen sprechen. Wir haben ja auch ein Beispiel-Case für eine Investmentthese, die wir uns nachher angucken wollen. Lass aber erstmal ein bisschen allgemeiner auf den Markt gucken. Also ich gucke mir den Markt der Finanzinvestoren jetzt ja auch so etwa 25 Jahre an. Wir arbeiten beide etwa gleich lang. Und ich sag mal, in der Frühphase waren die allermeisten Finanzinvestoren schon sehr opportunistisch unterwegs. Ist die Zeit vorbei aus deiner Sicht?
Also ich würde sagen, eigentlich schon seit einer Weile. Klar gibt es noch kleinere lokale Investoren, die ohne echten Branchenfokus unterwegs sind. Aber die größeren etablierten Häuser haben heute fast alle einen relativ klaren Branchenfokus, sei es ein singulärer Fokus. Bei vielen regionalen Investoren, wie bei uns, ein Fokus auf mehrere Sektoren, wo aber sehr klare Zuständigkeiten und Erfahrungsschätze gesammelt werden.
Ihr habt ja auch ein Entrepreneur-Programm, für das du zuständig bist. Gehört das eher in den Bereich Strategie oder in den Bereich Opportunismus?
Das ist natürlich grundsätzlich eher im Bereich Opportunismus angesiedelt, weil das die Gelegenheit gibt für Unternehmer, die Erfahrung in einer Branche haben und diese konsolidieren wollen oder dort ein spannendes Target haben und nach einem Backer suchen, sich da zu bewerben. Aber im Endeffekt wird das natürlich dann trotzdem in unsere Sektorteams eingespeist, die sich in den Bereichen dann gut auskennen und auch schnell wissen können, ob es eine relevante Opportunität ist und wie man dann auch gegebenenfalls die nächsten Schritte leiten kann.
Gar nicht unser Thema heute, aber interessiert mich trotzdem. Kommt da was bei rum? Also habt ihr tatsächlich viele, die sich bei euch melden und ist da auch schon mal ein Deal draus geworden?
Also ein Deal ist, glaube ich, noch nicht draus geworden. Wir haben durchaus einige, die sich melden. Man hat natürlich auch oft Leute, die eher nach einem Job suchen, als eine wirkliche Idee haben, sich selbstständig zu machen. Aber es kommen immer sehr, sehr spannende Gespräche dabei heraus. Und also grundsätzlich gutes Tool, aber soweit ich mich erinnern kann, noch kein ganz konkreter Deal direkt draus geworden.
Na, kommt bestimmt noch. Lass uns mal wieder über die Sektorexpertise sprechen. Hat man ohne die überhaupt noch heute eine Chance, einen Deal zu gewinnen? Oder kann man zwar einen Deal gewinnen, aber die Gefahr, dass man Geld verbrennt, ist einfach höher?
Also natürlich gibt es die Möglichkeiten, Deals zu gewinnen, ohne ohne eine Sektorexpertise, da gibt es ja auch noch genug Häuser, die das machen. Denn man darf nicht unterschätzen, es gibt natürlich immer die persönliche Komponente. Und da geht es nicht immer nur um Know-how und Industrieverständnis, sondern um die Chemie zwischen Investor und Unternehmer oder Managementteam. Aber ich würde sagen, in der Breite gilt aus meiner Sicht, ein klares Verständnis der Branche und des Geschäftsmodells hilft enorm, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Meiner Erfahrung arbeiten Unternehmer und Managementteams einfach lieber mit Private Equity Häusern zusammen, bei denen sie das Gefühl haben, dass man nicht bei Null anfängt, sondern auf echtem Vorwissen aufbaut. Und das heißt einfach für Unternehmer und für Managementteams, dass der Partner, den man sich aussucht, von Tag 1 Mehrwert stiften kann, anstatt eine lange Ramp-up-Phase zu brauchen, um das Geschäft überhaupt zu verstehen. Und man hat natürlich das Element, dass man sehr viel klarer demonstrieren kann, dass man ein breites Netzwerk von Experten hat, die dann auch nach einem Investment die Firma gut unterstützen kann.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, weil die Branche wird ja nicht müde zu betonen, dass die Zeiten, in denen man über den Finanzierungshebel, den Leverage, die Rendite erwirtschaften kann, definitiv vorbei sind. Das heißt, Value Creation ist jetzt the name of the game schon seit etlichen Jahren. Kann man die vernünftig durchführen, wenn man vom Sektor nicht wirklich ein tiefes Verständnis mitbringt?
Also, ich glaube, das muss man ein bisschen abschichten. Es gibt Sektoren, wo es sehr spezifische Werthebel gibt. Also zum Beispiel Software. Als Generalist wird man da nicht unbedingt verstehen, wie man eine SaaS-Transformation durchführt oder wie man eine Firma ins AI-Zeitalter bringt. Da braucht es schon ein gewisses Branchen-Know-how. Es gibt andere Bereiche oder andere Werthebel, die sehr viel breiter über Industrien angewendet werden kann. Also bei DPE war Value Creation von Anfang an ein großes Thema und Teil der Philosophie von DPE schon seit Gründung in 2007. Und wir haben da ein Team, das Werthebel wie Pricing, wie Digitalisierung, wie Supply Chain Management, Best Practices entwickelt hat und kennt und diese dann unseren Portfoliofirmen zur Verfügung stellt. Und die letzteren genannten Werthebel, die sind natürlich sehr viel breiter anwendbar über unterschiedliche Industrien.
Okay, dann gehen wir mal 2, 3 Schritte zurück, weil am Anfang steht ja ein Deal, den ihr überhaupt erstmal bekommen müsst. Und unser Thema heute sind ja Investmentthesen. Vielleicht erklärst du uns erstmal, was ist überhaupt aus deiner Sicht eine Investmentthese?
Also eine These bei uns ist typischerweise eine relativ abgegrenzte Nische oder ein Teilbereich in der Industrie, den wir für attraktiv halten. Wachstum ist dabei für uns ein sehr zentrales Element, um eine sinnvolle Nische zu identifizieren. Genauso wie relativ häufig ein hoher Fragmentierungsgrad der Industrie, der es ermöglicht, über Konsolidierung einen größeren und strategisch wertvolleren Spieler aufzubauen.
Okay, und wie findet ihr die spezifische Investmentthese? Systematisches Stochern, Zufall oder KI?
Also, das kann aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen. Grundsätzlich steht bei uns überall die Sektorspezialisierung im Zentrum. Das heißt, die unterschiedlichen Sektorteams haben natürlich ihren Sektor relativ klar gemappt und wissen, wo spannende Bereiche sind. Und daraus leiten sich dann auch die meisten Investmenthypothesen ab. Das entsteht dann häufig im Zusammenspiel mit unserem Industrienetzwerk oder Industrieexpertennetzwerk, was wir in den ganzen Sektoren aufgebaut haben, mit denen wir uns natürlich regelmäßig zu Trends und Themen austauschen und dabei spannende Nischen und Verticals identifizieren.
Nun geht es euch wahrscheinlich ja so wie den meisten, die sich mit einem Markt beginnen zu beschäftigen. Erstmal hat man das Gefühl, man hat da eine Nische gefunden und wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann merkt man, das ist gar nicht eine Nische, sondern das sind eher 5 Nischen oder 8. Und das heißt, diese Märkte sind oft noch deutlich stärker unterteilt, als man das vorher vielleicht vermutet hat. Wie geht ihr da vor? Wenn ihr eine Grundthese gefunden habt für einen Markt und findet Nischen, schaut ihr euch dann jeden Untersektor an?
Also grundsätzlich ist für uns Wachstum das relevante Thema. Das heißt, wenn wir einen Teilbereich gefunden haben, wo wir Wachstumspotenzial sehen langfristig, dann schauen wir uns natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Trend zu spielen an. Und das kann heißen, wir schauen uns angrenzende Sektoren an, wenn wir in einem nicht fündig werden. Das kann aber auch heißen, dass wir uns die Value Chain anschauen und gucken, ob in welchem Bereich der Value Chain wir spielen wollen und in welchem Bereich der Value Chain wirklich die interessanten Firmen und auch überhaupt verfügbaren Firmen sind und wo auch die wirkliche nachhaltige Value Creation stattfindet.
Wer ist denn bei euch dafür zuständig, Investmentthesen zu finden? Darf das jeder? Und wie testet ihr, ob eine These überhaupt trägt?
Also grundsätzlich darf das bei uns absolut jeder und jeder ist auch ermutigt dazu, das zu entwickeln. In der Verantwortung stehen natürlich vor allem die senioreren Mitglieder des Investmentsteams. Das heißt, jeder verfolgt eigentlich 2 bis 3 Thesen pro Jahr. Wir sind da relativ agil und da komme ich auf deinen Punkt bezüglich, wie wir das testen. Das liegt in der Verantwortung der Sektorteams. Das heißt, wenn wir ein Thema finden und relativ schnell herausfinden, funktioniert nicht, entweder keine verfügbaren Targets oder die These stimmt bei näherer Betrachtung, ist sie nicht so attraktiv, wie wir dachten, dann kann die auch schnell wieder verworfen werden.
Macht ihr das mit Bordmitteln oder sucht ihr euch dafür auch Externe, die den Markt vermutlich dann zumindest am Anfang ja deutlich besser kennen als ihr?
Also wir haben natürlich grundsätzlich in unseren Sektoren ein Netzwerk an Experten, mit denen wir Hand in Hand arbeiten. Manchmal sind natürlich die Nischen, die wir uns dann anschauen, so spezifisch, dass man da weitere Experten braucht. Und da hilft uns natürlich unser Expertennetzwerk, die dann vielleicht genau denjenigen in dieser kleinen Nische kennen, der uns da weiterbringen kann. Wir arbeiten natürlich auch mit Beratungen teilweise, wenn es sehr komplexe und sehr breite Thesen sind. Also wenn wir wirklich eine ganze Value Chain uns anschauen, um das aufzubereiten, da arbeiten wir auch gerne mit Beratern, um zu schauen und zu verstehen, welcher Teil wirklich der attraktive ist.
Das heißt, das darf in dieser Phase dann auch schon ein bisschen Geld kosten?
Das darf auch ein bisschen Geld kosten, absolut. Aber das meiste generieren wir intern und auch die Ansprache machen wir meistens intern. Aber auch bei der Ansprache ist es so, da gibt es ja sehr gute M&A-Berater, die darauf fokussiert sind, Plattformen anzusprechen oder dann, nachdem man eine Plattform gefunden hat, weitere Targets, Add-on-Akquisitionen zu finden, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten.
Ja, das wäre jetzt nochmal eine Frage. Ihr werdet ja wahrscheinlich euch nicht nur das Wachstumspotenzial in Märkten angucken, sondern auch vergangene Deals. Wenn ihr seht, dass da ein M&A-Berater spezielle Expertise gesammelt hat, ist das für euch ein attraktiver Ansprechpartner?
Klar, absolut. Also M&A-Berater spielen natürlich auch ansonsten bei der Entwicklung von Thesen eine Rolle. Also wenn man sich, und das ist ja so ein bisschen das Thema heute, wenn man sich M&A-Berater anschaut, die meisten sind heute auch sehr klar nach Sektoren aufgestellt. Das heißt, da hat natürlich jeder von uns bei den relevanten M&A-Beratern seine Ansprechpartner und tauscht sich über Trends und Themen aus. Und dabei entstehen natürlich auch Thesen. Oder wenn wir selber eine These gefunden haben, tauschen wir uns mit den Beratern unseres Vertrauens darüber aus, wie sie das sehen, was sie da im Markt sehen, was sie an Plattformen sehen. Also das ist ein relativ organischer Prozess.
Wie sehr ist der denn formalisiert bei euch intern? Also gibt's dann irgendwann den Punkt, wo einer mal in die Bütt geht und sagt, ich habe hier eine These, ich habe die geprüft und ich möchte, dass wir da aktiv sind. Gibt's da eine formale Entscheidung, dass jemand loslaufen darf? Oder sagst du das zum Beispiel als Vertical Head, nee, das machen wir jetzt einfach mal und wenn ein Deal kommt, dann sprechen wir ja immer noch mit dem Investment Committee.
Weiteres Bottomline. Also im Endeffekt, dadurch, dass wir nicht wahnsinnig viel Geld bei der Entwicklung der Thesen ausgeben, liegt das erstmal im Verantwortungsbereich der Sektoren und der Sektorheads, welche Themen spannend sind, welche wir verfolgen. Und wir gehen da auch relativ, also wir entwickeln da nicht ewige Pamphlete über die Industrie, sondern gehen da sehr schnell dann auch in die Ansprache. Denn im Endeffekt muss man die Sachen sehr schnell vertesten. A, mit Kunden, um zu verstehen, ist die These, hält die wirklich bei Kunden? Weil das ist das Entscheidende. Und dann zweitens, gibt es überhaupt Targets? Das heißt, die wirklichen Gremienentscheidungen bei uns finden dann im Investment Committee statt, wenn wir uns spezifische Fälle anschauen.
Wie stellt ihr denn fest, ob es tatsächlich Targets gibt? Also ihr guckt euch die Unternehmen an, die aktiv sind. Klar, welche Art von Informationen tragt ihr zusammen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, könnte vielleicht zu erwerben sein?
Das ist natürlich in der Größenordnung von Firmen, in denen wir unterwegs sind, oft sehr schwierig von außen rauszufinden. Das heißt, wir versuchen, den Sektor relativ klar zu definieren und gehen dann sehr schnell in die Erstellung von Targetlisten und kontaktieren die Firmen, weil gerade bei in der Größenordnung ist es teilweise sehr schwer von außen überhaupt zu verstehen, gerade bei schneller wachsenden Firmen, zu verstehen, wie groß sind die denn überhaupt. Und im Endeffekt muss man da ins Gespräch kommen. Dabei lernt man ja auch nochmal mehr über die These. Das heißt, wir versuchen, die relevanten Firmen zu identifizieren, gehen relativ schnell in die Ansprache und merken dann, ob es Firmen gibt oder nicht.
Jetzt kauft ihr ja eigentlich nie nur eine Firma, sondern ihr holt euch eine Plattform und die entwickelt ihr dann weiter, auch dadurch, dass ihr andere Unternehmen dazu kauft. Habt ihr in dieser frühen Phase schon eine klare Idee, in welche Richtung ihr eine Plattform entwickeln würdet? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, Internationalisierung des Geschäfts oder vielleicht kauft man artverwandte Produkte und Dienstleistungen dazu, vielleicht verlängert man die Wertschöpfungskette. Da sind die Märkte ja sehr verschieden und die Gelegenheiten auch. Wisst ihr das zu so einem frühen Zeitpunkt schon oder guckt ihr euch das dann später an?
Also erstens sind es nicht immer nur Buy and Build Cases, die in Thesen sind, aber natürlich viel, gerade im Business Services, IT Services, Software Bereich ist das viel, ist oft Buy and Build eine relevante Strategie. Die Richtung, in die wir die Firma entwickeln wollen, das wissen wir meistens schon vorher. Und das ist wichtig aus zwei Gründen. A, natürlich auch überhaupt zu verstehen, ist das eine attraktive These? B, um Unternehmer und Management-Teams abzuholen und zu überzeugen, mit einem zu arbeiten. Denn gerade im Zeitalter von AI und automatisierten Briefen, die rausgeschickt werden, kriegen Firmen heute selbst bis eine sehr kleine Firmengröße ohne Ende Ansprachen. Und da sich abzusetzen, ist extrem schwer. Und das gelingt aus unserer Perspektive am besten über diese Thesenarbeit, die man vorher macht, indem man wirklich eine Vision hat, in welche Richtung man die Firma oder das Konstrukt, was man in dem Sektor bauen möchte, entwickelt. Das heißt, da haben wir typischerweise eine sehr klare Idee.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Ihr wisst also schon relativ gut, was ihr mit dem Unternehmen anstellen wollt. Wisst ihr auch schon, wem ihr das dann irgendwann mal wieder verkaufen könnt?
Ja, absolut. Also man weiß natürlich am Ende nie und man wird oft überrascht in Verkaufsprozessen, wer dann am Ende eine Portfoliofirma kauft. Aber das ist natürlich ein zentrales Thema, wo wir uns ganz klar Gedanken machen, wer das sein könnte. Das entspricht auch unserem Ansatz, gerade in Buy and Build-Themen. Und deswegen haben wir auch ein Portfolio-Team, die dabei unterstützen können. Wollen wir nicht einfach nur Firmen zusammen aufhäufen und dann ein schönes Schleifchen drum machen und weiterverkaufen, sondern bei uns zählt ganz klar die Maxime, wir wollen eine strategisch wertvollere Firma hinterlassen, als wir vorgefunden haben. Und das heißt, Integrationsarbeit ist extrem wichtig und ultimativ ist der Anspruch, dass die Firmen, die wir unterstützen in unserer Portfolioperiode, müssen am Ende attraktiv sein für einen Strategen. Ob das dann wirklich ein Stratege kauft oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich ist das immer der Anspruch.
Okay, dann lass uns jetzt nochmal wieder 2-3 Schritte zurückgehen, weil erstmal braucht ihr ja wieder mal noch den Deal. Wenn ihr eine Investmentthese verabschiedet habt und ihr sagt, das ist unser Markt, da wollen wir uns umtun, wie geht ihr dann vor? Mit wie vielen Unternehmen sprecht ihr und wie groß ist auch die Bereitschaft der Unternehmen oder Unternehmer überhaupt, das Gespräch mit euch aufzunehmen?
Also grundsätzlich, wie vorhin gesagt, identifizieren wir natürlich im Desktop-Research und über Kontakte an unsere Industrieexperten die relevanten Firmen und sprechen die an. Aus meiner Perspektive scheint es nie mit mehreren zu reden, weil man erhärtet ja auch die These, die man entwickelt hat. Und man entwickelt ein sehr viel besseres Gefühl für die Dynamiken, für die Trends, für die kompetitive Landschaft in der Industrie. Das heißt, am Anfang sprechen wir gerne mit auch mehreren Firmen, auch Firmen, wo wir vielleicht am Anfang denken, wahrscheinlich wird das nicht wirklich passen. Zu deiner Frage, wie hoch die Bereitschaft ist, das hängt sehr stark in meiner Erfahrung auch von dem Sektor und von der These ab. Also wenn ich zum Beispiel im Industrials-Bereich schaue, das sind oft Firmen, die wir spannend finden, die in vierter Generation in Familienhand sind, wo es nicht unbedingt um Buy and Build-Thesen geht. Und da ist es oft sehr schwer, da wirklich das ins Gespräch zu kommen. In Branchen wie Software, IT-Services, Business-Services, wo erstens oft die Firmen selber wissen, was für einen Hebel in der Konsolidierung sieht und sich sehr klar bewusst sind, dass es Sinn macht, ein größerer Spieler zu sein in der Industrie, sind Rücklaufraten deutlich höher. Zweitens sind in diesen Branchen dann oft auch relativ dynamische, offene, vielleicht etwas jüngere Unternehmer unterwegs, die einfach offener dem Konzept Private Equity gegenüber sind.
Wenn ich Unternehmer wäre und würde von einem Finanzinvestor angesprochen, obwohl ich sicher bin, dass ich nicht verkaufen will, könnte ich mir vorstellen, dass ich trotzdem das Gespräch suche, einfach auch um mal ein bisschen mitzubekommen, wie schauen die eigentlich auf den Markt und was haben die vielleicht vor? Passiert euch das auch?
Ja, das gibt's auch immer wieder. Also wir haben auch immer wieder die Gespräche mit Unternehmern, die sich entweder ernsthaft überlegen oder einfach nur mal reinhören wollen, wie das denn so aussieht und sich am Ende dagegen entscheiden. Klar.
Werdet ihr aber ja auch nicht dümmer von, oder?
Nee. Also gerade wenn es im Rahmen einer These ist, werden wir da absolut nicht dümmer von, weil grundsätzlich wäre das ja eine Firma, über die wir gerne mehr lernen wollten.
Wenn ihr euch diesen Markt angeguckt habt, wenn ihr die Gespräche geführt habt, dann seid ihr da schon mit einer sehr klaren Idee reingegangen. Dann kommen wir wieder ein bisschen mal an den Ausgangspunkt, womit wir unser Gespräch begonnen haben, Systematik oder Opportunismus. Kommt da irgendwann mal der Punkt, wo man einfach auch opportunistisch sein muss, weil man eben das eine Unternehmen, in das man sich vielleicht verliebt hat, nicht bekommt, aber das andere, das eher vielleicht der B-Kandidat, aber auch interessant ist, möglicherweise verfügbar ist?
Also im Endeffekt geht es natürlich darum, eine spannende Firma mit einem ambitionierten Unternehmer zu finden, die eine gute Plattform für eine Weiterentwicklung bietet. Insofern gilt hier natürlich schon, der Zweck heiligt die Mittel. Aber das geht eher in Richtung, wenn wir im angrenzenden Bereich was finden, was spannend ist, was vielleicht nicht genau dem entspricht, was wir gesagt haben. Für unser erstes Investment würden wir bei der Qualität keine signifikanten Abstriche machen, also eine B-Qualität-Firma zu nehmen, weil das zeigt einfach die Erfahrung, für wirklich These und Konsolidierungsstrategie braucht man eine saubere Plattform mit einem Management-Team, was die nötige Erfahrung hat, die nötige Bandbreite hat. Klar unterstützen wir dabei, auch diese Plattformfähigkeit herzustellen. Insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, hängt sehr davon ab, was du unter B-Option meinst und nicht A-Option.
Okay, verstehe ich. Du hast eben gesagt, nicht immer muss Buy & Build der strategische Ansatz sein für eine Investmentthese, aber oft ist es natürlich schon so. Wenn das so ist, dann hattest du vorhin auch schon mal die wichtige Rolle der M&A-Berater hervorgehoben. Setzt ihr die auch für Buy & Build Cases ein? Schickt ihr die los für mit Buy-Side-Mandaten, um die vielleicht auch Unternehmen zu finden, die ihr so noch gar nicht auf dem Schirm habt?
Klar, absolut. Also das kann bei zwei Sachen sehr, sehr hilfreich sein. Erstens, wenn Unternehmen nicht direkt mit Private Equity sprechen wollen, kann es hilfreich sein, den ersten Kontakt über einen M&A-Berater zu machen. Oder es gibt eben M&A-Berater, die ein gutes Netzwerk in einer spezifischen Nische haben und dabei helfen, da einen Eintritt zu ermöglichen in Gespräche. Das zweite ist, wo wir auch gerne mit M&A-Beratern zusammenarbeiten, wenn wir eine Plattform identifiziert haben, dann die Identifizierung, die Vorqualifizierung und von weiteren Add-ons voranzutreiben. Das haben wir sehr erfolgreich mit einigen M&A-Beratern in der Vergangenheit gemacht und das positioniert natürlich dann auch den M&A-Berater möglicherweise für einen Exit, weil er die Firma zu dem Zeitpunkt dann in- und auswendig kennt.
Ja klar. Wenn ihr in einem proprietären Prozess eine Plattform und später auch Add-ons gefunden habt, braucht ihr auf der Gegenseite einen M&A-Berater oder ist es euch lieber, wenn da keiner sitzt, weil vielleicht mangelnde Professionalität eher zu niedrigen Preisen führt und vielleicht ansonsten auch zu Terms and Conditions, die euch angenehmer sind?
Du meinst jetzt, wenn wir schon eine Plattform identifiziert haben und im Gespräch sind?
Ja.
Also klar, grundsätzlich ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite besteht natürlich immer irgendwo die Gefahr, wenn ein M&A-Berater in einer Firma, die man proprietär identifiziert hat, involviert wird, dass dann doch noch irgendwie ein Prozess draus entsteht, weil er sagt, ich muss irgendwo meinen Wert zeigen und ich kann dir noch jemand anders bringen, der mehr zahlt. Auf der anderen Seite spielen M&A-Berater eine sehr wichtige Rolle, um irgendwo die Erwartungshaltung von Management-Teams und von Unternehmern zu kalibrieren. Also so ein Due Diligence-Prozess. Wir machen das natürlich mehrfach pro Jahr. So ein Unternehmer, der seine Firma verkauft, macht das im Prinzip nur einmal. Und die Anforderungen, die eine Diligence mit sich bringt und all diese Themen können natürlich durchaus zu Frust führen bei einem Unternehmer, der bis dahin seine Firma sehr zielorientiert und ohne viel Dokumentation und so weiter geführt hat. Und da kann es extrem hilfreich sein, einen M&A-Berater auf der anderen Seite zu haben, der unabhängig und quasi als unabhängige Partei seinem Kunden auch sagen kann, das ist nun mal Standard, wenn du deine Firma verkaufen möchtest oder einen Investor an Bord holen möchtest, dann geht das nicht ohne eine gewisse Due Diligence und ohne eine gewisse Dokumentation.
Von 10 Investmentthesen, die ihr entwickelt habt, in wie vielen Fällen kommt es dann tatsächlich auch zu einem Deal? Kannst du das ungefähr abschätzen?
Von 10 wahrscheinlich keine. Ich glaube, da brauchen wir eine größere Zahl. Also, wir Im Endeffekt gibt es ohne Ende Gründe, warum das dann natürlich immer wieder scheitert. Und da muss man auch sehr agil bleiben und Sachen dann auch sehr schnell beiseite legen, wenn man merkt, das führt nicht zum Ziel. Lustigerweise sind, wir haben das mal untersucht, über 50% der Investments, die wir gemacht haben, kommen ursprünglich aus einer Investmenthypothese. Das ist natürlich jetzt die andere Seite, oder das ist eine Frage auf den Kopf gedreht, aber das zeigt, wie wichtig sie sind. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, man braucht schon eine relativ hohe Frustrationstoleranz, wenn man versucht, mit Thesen Deals zu entwickeln, weil einfach sehr, sehr viele am Ende keinen Deal, vor allem nicht direkt, aber manche auch später nicht hervorbringen.
Okay, aber 50% ist ja jetzt wieder eine hohe Zahl. Da musst du mir mal erklären, wo die herkommt. Heißt das, da kommen dann irgendwann mal Deals auf den Markt über einen regulären Prozess aus einer Nische, mit der ihr euch schon beschäftigt und für die ihr schon eine Investmentthese entwickelt habt?
Also genau so ist es. Wir sprechen ja nachher über einen konkreten Fall CPM. Das ist wahrscheinlich so das Wunschkonzert und die Bilderbuchthese. Die meisten funktionieren so nicht. Das heißt, irgendwie Ansprache, kurz später irgendwie eine Firma finden, dann eine Exklusivität vereinbaren und ein halbes Jahr später investiert man. Das passiert leider dann doch nicht so häufig. Was häufig passiert natürlich ist, wenn man über eine These ein sehr tiefes Verständnis einer Branche aufgebaut hat, irgendwann kommen ja viele von den Firmen dann doch mal zum Verkauf. Und dann hat man natürlich ein sehr tiefes Verständnis aufgebaut, gegebenenfalls schon mal mit dem Unternehmer gesprochen. Man hat natürlich dann eine ganz andere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Leuten, die sich das zum ersten Mal anschauen.
Worin liegt denn dieser Vorteil? Also einmal, klar, der Verkäufer merkt, dass ihr seine Branche kennt, dass ihr seine Themen kennt. So, habt ihr auch einen zeitlichen Vorteil und seid ihr vielleicht auch eher bereit, weil ihr die Chancen ja schon analysiert habt, einen höheren Preis zu bezahlen?
Also da sind ja mehrere Fragen in einer hier. Also die letzte vielleicht zuerst. Natürlich, wenn wir eine hohe Conviction auf den Bereich haben, weil wir dort schon eine These gehabt haben, schon genau verstehen, wie die Wachstumsdynamiken sind, wie nachhaltig die sind, wo wir vielleicht schon eine M&A-Pipeline in der Schublade haben, weil wir eben im Rahmen der These schon hunderte Firmen angesprochen haben. Das hilft natürlich dabei, auch einen höheren Preis zu zahlen. Zeitlich gesehen bringt das natürlich auch was, weil wir die ganze Grundlagenarbeit effektiv nicht mehr machen müssen. Wir müssen nicht mehr verstehen, wie der Sektor funktioniert, sondern gehen mit einer ganz anderen Conviction und einem Hintergrundwissen da rein.
Erhöht das auch eure Abschlusswahrscheinlichkeit in einer Phase, wo M&A-Transaktionen ja oft sehr, sehr zäh sind, viele potenzielle Interessenten sehr lange in Unternehmen reingucken, die Due Diligence sich ewig zieht und wenn dann vielleicht einer kommt, der sagt, ich brauche nicht so viel Zeit. Ich kenne das eigentlich, ich kenne den Markt, ich bin schnell entschlussfähig.
Ja, absolut. Also das ist natürlich ein signifikanter Vorteil. Was auch nicht zu unterschätzen ist, wenn man die Persönlichkeiten vielleicht vorher schon getroffen hat und da schon eine Beziehung aufbauen konnte. Und selbst wenn man das nicht hat, kann man natürlich über das Hintergrundwissen aufgrund der These sehr klar dokumentieren. Schau, wir beschäftigen uns seit 5 Jahren damit. Wir wissen genau, wie wir euch helfen können. Wir verstehen euren Plan, der gegebenenfalls auch mit unserer These übereinstimmt. Das ist meistens fast das relevantere Differenzierungsmerkmal als unbedingt nur Geschwindigkeit, gerade wenn es unternehmergeführte Firmen sind.
Dann lass uns doch mal zu dem Fall CPM kommen, den du ja schon angesprochen hattest. Da habt ihr eine Investmentthese entwickelt und tatsächlich hat es funktioniert. Vielleicht sagst du erstmal, welche These habt ihr denn da genau entwickelt?
Also bei CPM, die These, die wir da verfolgt haben, ist im Endeffekt der Aufbau eines Tech-Services-Partners, der CFOs ganzheitlich bei der Beratung und Implementierung aller relevanten neuen Technologien unterstützt. Konkret heißt es, CFOs bei der Einführung, Auswahl und so weiter von Beratung, von Software zu beraten, die sie tagtäglich brauchen. Das fängt oft bei Software an, die CFOs brauchen, um die Zahlen aller ihrer Gruppeneinheiten zu konsolidieren. Das ist logischerweise so ziemlich die Mindestanforderung an CFO, ohne den er nicht wirklich leben kann. Es geht dann weiter mit Financial Planning und Analysis Software. Also das ist Software, die dazu dient, Szenarios zu erstellen, Analysen zu fahren, Budgets zu bauen. Vielleicht nicht ganz so überlebenswichtig wie die konsolidierten Zahlen zu haben, aber in großen Firmen heute eigentlich auch Standard. Und dann brauchen CFO, da ändert sich ja viel im Office of the CFO, was der alles machen muss. ESG, CSRD-Reporting, was ab einer gewissen Firmengröße mittlerweile auch verpflichtend ist, teilweise auf einem sehr hohen Detailgrad. Und dann gibt es auch spezielle Software für Treasury, für Tax und so weiter, die da angewendet werden müssen.
Und nicht den einen Anbieter, der das im Moment im Portfolio hat, ne?
Nee, im Moment gibt es das noch nicht. Und das ist im Prinzip genau unsere These, dass wir da einen Spieler bauen wollen und eine Plattform dafür gesucht haben, die wir unterstützen können, um da ein End-to-End-Offering anbieten zu können.
Seid ihr auf die These selbst gekommen und mit wem habt ihr die verprobt?
Also das ist eigentlich fast ein klassischer Case. Wir haben ja für jeden unseren Sektor Industrieexperten und Berater, mit denen wir teilweise exklusiv arbeiten. Und in dem Fall ist das Ganze über ein Gespräch hochgekommen mit einem unserer Berater, der selber CEO einer Office of the CFO Softwarefirma ist. Und mit dem unterhalte ich mich natürlich über unsere Case und der berät uns bei unseren Investments und Opportunitäten, die wir haben. Aber zwischendrin ergibt sich natürlich auch mal, dass man über deren Geschäfte spricht. Und da kam das Thema hoch, dass es mittlerweile einen sehr hohen Wettbewerb für Beratungs- und Implementierungspartner für diese Softwarefirmen gibt, weil die natürlich essentiell sind, damit Softwarefirmen ihre Software in den Markt bekommen und auch implementiert bekommen, in hoher Qualität implementiert bekommen und geserviced bekommen. Mhm. Und in den Gesprächen ist uns dann aufgefallen, okay, es gab auch sehr viele Transaktionen im Softwarebereich für Office of the CFO, teilweise zu sehr hohen Bewertungen. Aber wir haben gemerkt, es gibt keinen so richtig dezidierten Partner, der auf der Service-Seite mit hoher Technologiekompetenz den CFO end-to-end abdeckt.
Wie seid ihr denn auf CPM gekommen und mit denen in Kontakt getreten?
Also ehrlich gesagt hat es da erstmal so einen gewissen Pivot gebraucht, denn unsere These basierte erstmal vor allem auf dem Bereich Financial Planning und Analysis. Da haben wir relativ schnell gemerkt, dass es da keine wirklich ausreichend plattformfähigen Ziele gab oder Targets gab. Haben dann aber gemerkt, dass im Bereich Konsolidierung, also in dem Bereich, wo Tech-Services-Firmen den CFO dabei unterstützen, die Konsolidierungssoftware zu implementieren und auszusuchen, dass es da 2-3 ausreichend große Firmen gibt. Und die haben wir angesprochen. Glücklicherweise war CPM eine der ersten Firmen, die sich zurückgemeldet haben. Damals, wann war das? Ende 2023 waren die sogar fast noch zu klein für uns als Plattform und Investitionsgröße. Aber über den Zeithorizont unserer Gespräche sind sie in die These reingewachsen oder in unsere Investmentgröße reingewachsen. Und genau.
Okay, was ist denn eure Größenanforderung?
Also typischerweise investieren wir irgendwo zwischen 70 und 200 Millionen Euro Equity. Das heißt dann in dem Bereich Firmen, die irgendwo typischerweise 10 plus Millionen Euro EBITDA haben.
Okay, gib mir mal eine Idee. Ihr geht da in die Gespräche rein, ihr habt selber eine Idee vom Markt, das Unternehmen und die Gesellschafter haben natürlich auch eine Idee vom Markt und dann entwickelt man gemeinsam eine Vision, wie man das Unternehmen weiterentwickelt und entwickelt gemeinsam auch schon Ideen, wen man da an Bord holen könnte. Wie konkret wird sowas?
Also grundsätzlich, gerade wenn wir in einem sehr vertrauensvollen Verhältnis sind mit dem Target und wir uns schon entschieden haben, gemeinsam, dass wir das zusammen machen wollen, fangen wir im Endeffekt schon an zu arbeiten miteinander. Also im Fall von CPM haben wir irgendwann Ende 24 uns entschieden, dass wir gemeinsam arbeiten wollen, haben einen Termsheet unterschrieben, haben auch zu dem Zeitpunkt schon unsere ganze Arbeit geteilt, die wir im Rahmen der These gemacht hatten, in welche Richtung wir Expansionspotenzial sehen. Das hat sich gut gedeckt mit dem, was die Unternehmer vorhatten. Vielleicht haben die bei uns auch noch einen gewissen Horizont eröffnet und wir bei denen und haben dann schon angefangen, die Firma dabei zu unterstützen, weitere Firmen zu kontaktieren, die gut in die Firma reinpassen können. Also vielleicht ein Beispiel, wir haben schon, ich glaube sicher 3-4 Monate, bevor wir überhaupt in CPM investiert haben, die ersten Gespräche geführt mit einer Firma, die wir parallel im Rahmen der These kontaktiert hatten. Und das ging dann schon in Richtung, wie würde eine kombinierte Einheit aussehen? Wie würde ein kombiniertes Organigramm aussehen? Würde das Sinn machen? Würde das passen? Also das ging schon relativ tief, lange bevor wir investiert haben, wirklich überhaupt erst in CPM.
Habt ihr das Unternehmen dann tatsächlich an Bord geholt?
Ja, die haben wir in der Tat Anfang dieses Jahres mit in die Gruppe geholt. Das war auch genau die Firma, die wir eigentlich mit dem Managementteam als am attraktivsten erachtet haben. Das ist die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich dadurch knapp verdoppelt. Die Firma ist in einem spannenden Bereich unterwegs, ist einer der führenden Implementierungspartner für OneStream. Dadurch, was CPM vorher auch schon hatte, dadurch wird CPM zum größten OneStream-Partner global, ergänzt sich sehr schön geografisch. Das heißt, CPM war vorher sehr stark vertreten im Dachbereich, in Frankreich, in Benelux. Amco, so heißt die Firma, bringt den Bereich UK, Nordics sehr stark mit dazu, eine Expansion in APAC, teilweise auch noch neue Servicebereiche. Also das war genau die Firma, die wir uns ursprünglich als erste Akquisition vorgestellt hatten.
Jetzt seid ihr ursprünglich mal mit einer Investmentthese gestartet, habt dann CPM gefunden, seid da eingestiegen. Wenn du mal die heutige Investmentthese von CPM vergleichst mit eurer damaligen, wie hat sich das verändert?
Das ist eigentlich immer noch ziemlich gleich. Also wenn ich mir anschaue, was war die These? Die These war, dass wir mit CPM startend die unterstützen, sich auszubreiten. Denn im Endeffekt werden früher die ganzen Legacy-Systeme sind sehr siloartig aufgestellt. Das heißt, die führenden Konsolidierungssoftwareanbieter SAP, Oracle in der Historie waren nicht wirklich kompatibel dann mit FP&A und mit den nächsten Wertschöpfungsschritten. Und da ist die ganz klare These, dass wir CFOs dabei unterstützen, diese Datensilos aufzubrechen und Lösungen zu implementieren, die deutlich übergreifender sind. Das nächste ist, Bereiche wie Tax und Treasury mit reinzubringen, die für CFOs auch wichtig sind, für die es auch dezidierte Software gibt, die CPM heute noch nicht anbietet. Das ist nach wie vor der Plan. Wenn wir uns anschauen, die Marktpositionierung, heute gibt es natürlich bei den Big Four und bei den Accentures Fähigkeiten, CFOs zu unterstützen. Darunter gibt es aber erstmal von der Größenordnung lange nichts. Das heißt, man kommt dann relativ schnell zu sehr, sehr, sehr kleinen Boutiquen. Und da war von Anfang an die klare Hypothese, hier einen Spieler aufzubauen, der genau in diesen Raum reinstößt und da die größte Firma ist unterhalb der Big Four, die auf Augenhöhe mit Enterprise-Kunden arbeiten kann und die ausreichende Prozessstabilität, Fähigkeiten, Bench Depth hat und so weiter. Da hat sich eigentlich nicht groß was geändert.
Klingt so, als wärt ihr mit euren Zukäufen noch lange nicht am Ende. Seid ihr aktuell in weiteren Gesprächen?
Absolut. Also wir suchen natürlich nach vor allem unternehmergeführten Firmen, die Boutiquen, die in diesen Bereichen sehr spezialisiert sind, die die Kombination aus Subject Matter Expertise und einer Technologiekompetenz mitbringen, die Lust haben, im Rahmen der größeren Gruppe da eine Rolle zu spielen und diese Bereiche mit aufzubauen.
Du hast gesagt, ihr habt schon in einem sehr frühen Stadium sehr vertraut und auch strategisch mit CPM gesprochen. War auf deren Seite ein M&A-Berater mit dabei?
Ja, da war ein M&A-Berater mit dabei. Der kam allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, erst nach der Unterzeichnung unseres Termsheets zu, um vor allem bei der Due Diligence zu unterstützen und Vorbereitung auf die Due Diligence, weil die Firma war überhaupt nicht auf eine Due Diligence vorbereitet, weil sie eigentlich vorhatte, erst ein Jahr später nach einem Partner zu suchen. Und als sich das dann so entwickelt hat, haben sie gemerkt, wir sind da nicht drauf vorbereitet, haben sich jemand an Bord geholt, der dabei sehr gut unterstützt hat und genau diese Rolle hervorragend gespielt hat, die wir vorhin beschrieben.
Und für die Zukäufe, die ihr noch plant, beschäftigt ihr da aktuell M&A-Berater?
Aktuell nicht, weil wir über die These einen sehr guten Blick haben auf die relevanten Targets und auch die Verfügbarkeit. Aber es gibt durchaus M&A-Berater, unser Vertrauen, mit denen wir uns zu der These austauschen und mit denen die auch weiterentwickeln.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt, bevor ihr irgendwo zukauft, immer schon eine klare Idee, wer das irgendwann mal kaufen kann. Und es muss attraktiv für ein Corporate sein. Aus welcher Ecke könnte der in diesem Fall kommen?
Also wir sehen hier natürlich ein klares Rational für die großen Tech-Services wie Accenture oder Big Four, die eine dezidierte Practice aufbauen wollen oder kaufen wollen, die paneuropäisch, potenziell global aktiv ist, um sich da einen klaren Startpunkt zu verschaffen. Im Kontext von AI könnte es natürlich auch für die großen LLM-Anbieter irgendwann spannend werden, die versuchen, genau in diesem Bereich zu covern und sich entsprechend Kontext-Know-how zu sichern, um die sogenannte Last Mile abzubilden. Und ultimativ kann das natürlich auch durchaus ein attraktiver Case sein für Private Equity, die CPM von dem Stadium, wo wir CPM hingebracht haben, dann global zu expandieren.
Ja, da sind die Daumen auf jeden Fall von mir gedrückt, dass euch das gut gelingt. Du hattest vorhin darüber gesprochen, dass M&A-Berater wertvollen Input liefern können. Manchmal kennen die sich ja auch in Märkten aus, die ihr euch nicht angeguckt haben und haben aber vermutlich ein klares Gefühl, dass das attraktive Märkte für Private Equity sein könnten. Ist das für euch spannend, von M&A-Beratern angesprochen zu werden, mit Hinweisen, wo aus ihrer Sicht gerade eine ganze Menge passiert?
Absolut. Also ich meine, das ist ja genau der Sektoraustausch, den wir pflegen, um sich abzugleichen, Erfahrungen auszutauschen. Und wie du sagst, gerade die größeren globalen M&A-Berater, die auch eine sehr klare Sektorspezifizierung typischerweise haben, bringen da sehr, sehr, sehr spannenden Input, was die Trends angeht. Gerade im Zeitalter von AI sind wir natürlich da stark im Austausch mit vielen Leuten und vor allem auch M&A-Beratern, wo sich der Markt hin entwickelt, wie sich die Käufer-Landscape verändert durch AI für IT-Services, für Softwarefirmen. Also das ist für uns ein ganz essentieller Bestandteil.
Also ich glaube, ich darf sagen, sehr spannenden Input hast auch du gegeben, Nils. Und das wird viele M&A-Berater auch interessieren zu hören, wie ihr eure Investmentthesen findet, entwickelt, testet und am Ende auch umsetzt. Das war sehr plastisch, hat mir wirklich viel Freude gemacht, das Gespräch. Ich hoffe dir auch ein bisschen und vor allen Dingen natürlich, das ist eigentlich das Wichtigste, unseren Hörern, denen ich natürlich sehr für ihr Interesse danke. Und ja, wir sehen uns spätestens auf der Dealsourcing. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com